Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Lange gab es nicht so viele Äpfel und jetzt auch Pflaumen wie in diesem Jahr. Die Obstbauern freuen sich über 2025 und auch die Weinbauern erwarten dieses Jahr eine exzellente Ernte. Und überhaupt, wie steht's um den Obst- und Weinbau in Sachsen? Wie reagieren die Bauern auf den Klimawandel und wie bestehen sächsische Produkte auf dem deutschen und internationalen Markt? Darum geht's in dieser neuen Podcast-Folge von MDR Sachsen. Und diesen Podcast finden Sie übrigens in jeder Woche neu in der App der ARD Audiothek.
ARD.
Einen wunderschönen guten Abend nochmal überall, wo Sie uns gerade zuhören. Sachsen hatte in Bezug auf den Obst- und Weinanbau in Deutschland eher einen kleinen, aber doch sehr bedeutenden Stellenwert. In jedem Fall aber eine lange Tradition, auch wenn die Anbauflächen im Vergleich zu anderen Regionen wie Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg dann doch kleiner sind. Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt und das genau ist unser Thema heute Abend. Was zum Beispiel Äpfel angeht, dann gehört Sachsen zu den wichtigen Anbaugebieten in Deutschland, obwohl die Fläche im Vergleich zu anderen Bundesländern kleiner ist. Das Elbtal ist auch für seinen Kirschanbau bekannt. Mit einer Anbaufläche von etwa 500 Hektar ist Sachsen außerdem das fünftkleinste Anbaugebiet der 13 deutschen Weinanbaugebiete. Zum Vergleich, das größte Anbaugebiet Rheinhessen hat mehr als 26.000 Hektar. So, und wir wollen heute Abend darüber sprechen, welches Potenzial der Obstanbau in Sachsen hat, wie die Obst- und auch Weinbauern auf den Klimawandel reagieren und wie sächsische Produkte auf dem deutschen und internationalen Markt bestehen. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich unsere Studiogäste. Zum einen Carmen Kaps vom Obstbauverband Sachsen und Sachsen-Anhalt. Schönen guten Abend, Frau Kaps.
Schönen guten Abend.
Dann Stefanie Burmeister vom YouTube-Channel Steffi kocht ein. Und sie ist gleichzeitig Geschäftsführerin von Gläser und Flaschen GmbH. Das passt ja prima. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Martin Schwarz und Grit Eisler vom Weingut Martin Schwarz aus Meißen. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
So, ganze Äste brechen im Moment ab. Also wenn man so mal durch die Landschaft geht, weil Bäume die Obstlast nicht mehr tragen können. Unter den Kollegen und Nachbarn tritt so ein heimlicher Wettbewerb ein, wer die besten Äpfel mit ins Büro bringt. Und die nachbarschaftlichen Beziehungen werden durch Pflaumen in Eimern über den Gartenzaun wiederbelebt. Das ist die Realität 2025. Die Menschen wissen momentan manchmal gar nicht, wohin mit dem vielen Obst. So könnte man das Obstjahr 2025 auch beschreiben, Frau Kaps, oder?
Das trifft auf jeden Fall für die Privatgärtner zu. Das sieht
bei
man.
Ihnen wohl nicht.
Das ist ein kleiner Unterschied im Produktionsgartenbau. Mhm. Denn da werden Apfelbäume und Obstbäume ausgedünnt, weil wir ja die Richtlinien des Lebensmitteleinzelhandels erreichen müssen. Das heißt, unsere Früchte müssen eine gewisse Qualität haben, die müssen eine gewisse Größe haben. Und das spiegelt sich auch in der Anzahl der Früchte, die an den Bäumen hängen. Wenn wir jetzt nicht ausdünnen würden, hätten wir ganz viele kleine Äpfel und die könnten wir nicht vermarkten. Mhm. Deshalb wird im Frühjahr die Blüte ausgedünnt, teilweise auch nochmal, wenn eine kleine Frucht da ist. Und damit ist diese große Blüte, die tatsächlich war, die man ja in den Privatgärten auch beobachten kann, auf den Flächen jetzt nicht so bemerkbar. Aber man muss natürlich sagen, es ist ein super gutes Erntejahr. Auch wir müssen gucken, dass wir unsere viele Ware vermarktet kriegen. Und im Gegensatz zu 24 ist es natürlich jetzt eine Explosion an Obst, die gerade den Markt schwemmt.
Also klingt mir so ein bisschen durch, so nach dem Motto, wir wissen auch nicht, wohin damit und wie wir es vor allen Dingen loswerden wollen.
Ja, wir haben Vermarktungsorganisationen, die den großen Teil der Vermarktung übernehmen. Aber wir müssen eben gucken, dass wir die Preise bekommen. Also los bekommen wir das schon, aber je größer die Ernte, desto schlechter wird meistens der Preis. Und das ist für die Arbeit, die das ganze Jahr gelaufen ist, um das Obst zu produzieren, dann eben schwierig. Und im schlimmsten Falle, das ist jetzt noch nicht eingetreten, muss sich der Obstbauer dann entscheiden, das Obst hängen zu lassen, weil er einfach den Preis nicht reinkriegt, den er jetzt für die Ernte noch aufbringen müsste.
Soweit soll es nicht kommen.
Soweit soll es nicht kommen.
Um Gottes Willen. Herr Schwarz, wie sieht es bei den Weinreben aus? Sind Sie auch so glücklich wie die Obstbauern?
Also glücklich sind wir ja, weil wir haben dieses Jahr mal wieder einen sehr guten Ertrag. Letztes Jahr hatten wir 80% Verlust in unserem Weingut. Generell in Sachsen waren es auch um die 80%. Durch den Frühjahrsfrost haben wir verloren. Und dieses Jahr hat man einen guten Fruchtansatz. Durchweg bis jetzt ein sehr gutes Jahr mit einem guten Behang. Mhm. Allerdings, wie Frau Kaps schon sagte, im Obstbau, so machen wir das auch. Im Weinbau, wir regulieren den Ertrag nach. Wenn zu viel hängt, dann wird eben eine grüne Lese gemacht.
Also, was heißt das denn, grüne Lese?
Grüne Lese heißt, dass eben die Trauben, wenn sie noch im grünen Zustand sind, noch unreif sind, dann schneiden wir einen Teil des Ertrags runter, damit der Stock entlastet wird und die Trauben dann an dem die verbleibenden Trauben auch gut ausreifen können.
Aber gerade so als Wein- oder auch Obstbauern muss man starke Nerven haben. Ein Jahr minus 80% und das andere Jahr weiß man nicht, wohin damit, oder?
Beim Weinbau haben wir vielleicht ein bisschen den Vorteil, im Gegensatz zum Obst, dass wir den Wein selber produzieren. Wir sind also ein Weingut, was nicht nur die Trauben produziert, sondern eben auch den Wein und in Flaschen abfüllt und vermarktet. Dadurch haben wir einen gewissen Puffer. Wir können unseren Wein eben auch ein bisschen lagern und entsprechend damit uns einen Puffer schaffen für eben so schwache Jahre, wo man dann eben Ausfall hat. Ja. Dann können wir aus dem Keller quasi, aus den Reserven Wein verkaufen und in sehr guten Jahren kann man den Keller dann wieder auffüllen.
Frau Burmeister, wie sieht es bei Ihnen aus? Also wie viele Leute stellen Ihnen Obstkörbe vor die Tür in der Hoffnung, sie tun Ihnen was Gutes? Also, es ist mehr als sonst, merken Sie es auch, dieses Rekordjahr?
Also privat muss ich sagen, tatsächlich habe einige Nachbarn und dann kommen tatsächlich viele Eimer vor die Tür und ich kann es nicht stehen lassen. Das heißt also, ich muss
sie
dann...
Sie machen die Nacht durch dann?
Oh, ja, das mache ich. Okay. Muss ich aber positiv in die schlägt es bei unseren Kunden.
Also wir müssen noch mal sagen, Sie sind diejenige, die den YouTube-Channel betreibt mit, ich habe das, die letzte Zahl waren 108.000 Follower.
Ja.
Ne?
Ja.
So, und Sie zeigen den Menschen, wie man richtig einkocht.
Ja.
So, dazu kommen wir später nochmal im Detail, aber Sie bekommen jetzt viel von den Nachbarn. So.
Interessant ist, dass wir beliefern auch über unsere Firma die Direktvermarkter. Und da wird es natürlich ganz spannend, weil die können diese Sachen verwerten und die brauchen auch jetzt nicht das Superobst.
Ja.
Und die profitieren natürlich sehr davon.
Je kleiner die Erdbeeren, desto besser der Geschmack.
Ja.
So war es doch immer.
Absolut.
Und so ist es auch bei den Äpfeln?
Nicht immer.
Nicht immer. Kommt auf die Sorte an, genau.
Ja.
Ich wollte Sie fragen, Frau Kaps, können Sie uns mal berichten, wie groß der Obstbauverband Sachsen-Sachsen-Anhalt ist, wie viele Betriebe beteiligt sind und was Ihr Hauptjob ist?
Genau, also wir sind ein berufsständischer Verband. Das heißt, wir vertreten eigentlich die Interessen unserer Mitgliedsbetriebe. Das heißt, wir gehen an die Verwaltung, an Ministerien ran, wenn irgendwo Probleme auftreten. Wie zum Beispiel jetzt in dem Frostjahr haben wir gemeinsam mit den Ministerien und Verwaltungen darum gekämpft oder dafür gesorgt, dass es eben die Frosthilfe gab, dass wir da viele Betriebe retten konnten, die ansonsten hätten sicherlich Insolvenz anmelden müssen oder ein schweres Jahr gehabt, ihre Leute nicht mehr hätten bezahlen können. Und damit da nicht jeder Betrieb einzeln irgendwie in die Verwaltung gehen muss, da wird, glaube ich, die Verwaltung nicht froh und die Betriebe auch nicht froh, wird das von uns gebündelt und dann eben gemeinschaftlich vertreten.
Und warum haben Sie sich mit Sachsen-Anhalt zusammengetan?
Weil, das hatten Sie vor uns, glaube ich, schon erwähnt, die Flächen schrumpfen. Wir verlieren immer mehr an Fläche und man muss jetzt einfach gucken, dass man da gemeinsame Verbindungen aufbaut, um wieder stark zu sein, um wieder eine Stimme zu haben und gut auftreten zu können.
Welche Tradition hat denn der Obstbau in Sachsen? Ich kann mich daran erinnern, das ist allerdings schon sehr, sehr lange her. Also das war in den späten 80er Jahren. Da sind wir mit Plastikkanistern nach Leipzig gefahren, um dort den guten Obstwein zu kaufen. Zum Beispiel.
Gut, das ist jetzt ein bisschen vor meiner Zeit.
Genau. Aber wenn wir über Traditionen reden, dann kann ich das ja mal kurz anbringen. Aber welche Traditionen pflegen Sie denn?
Also ganz grundsätzlich ist der Obstbau in Sachsen und auch in Sachsen-Anhalt schon lange eine Tradition. Das ging schon in den Klöstern los, dass dort eigentlich in den Klöstergärten Obst angebaut wurde, kultiviert wurde, gezüchtet wurde für die Ernährung, für die Heilkunde. Das wurde später durch die Fürstentümer dann weiterentwickelt, um die Bevölkerung zu ernähren. Und es wurden Obstalleen aufgebaut, Streuobstwiesen. Das ist eigentlich das, was wir heute als Kulturlandschaft bezeichnen, was ja eigentlich den Obstbau auch mit ausmacht oder der vom Obstbau mit gepflegt wird. Und dann haben wir hier die Besonderheit in der DDR, dass die Flächen zentralisiert wurden und Sachsen, Sachsen-Anhalt oder die Ostbundesländer sehr große Obstbauflächen hatten, da sehr große Obstbauflächen entstanden sind und damit eigentlich eine wichtige Rolle in der Ernährung hatte für die Bevölkerung. Die Flächen gehen mittlerweile sehr zurück. Also wir haben in den letzten 20, 30 Jahren 50% der Fläche verloren. Das ist natürlich schon ein großes Stück. Und wir versuchen jetzt wieder die Rahmenbedingungen dahingehend zu verbessern, dass man sagen kann, okay, Obstbau lohnt sich ja wieder, wir wollen wieder Fläche anbauen. Es verschwinden nicht Flächen, sondern es findet sich wieder der Mut, neu aufzupflanzen.
Was wächst denn in Sachsen am besten?
Also unsere Hauptkulturen sind eben Kernobst. Das sind die Äpfel, das sind Birnen, Erdbeeren werden auch angebaut, Sauerkirschen. Das ist, was in Sachsen eigentlich den Großteil ausmacht.
Mhm. Ich habe vorhin gesagt, dass besonders Äpfel und Pflaumen gerade rekordverdächtig sind. Wie sieht es mit den Birnen aus? Das dauert ja noch ein bisschen, glaube ich, oder?
Es dauert noch ein bisschen, aber Birnen hängen auch gut, werden auch ausgedünnt. Also wie gesagt, das wird dann alles so im Rahmen gehalten und ein bisschen kontrolliert. Aber durchweg bei allen Obstarten können wir jetzt sagen, wir sind zufrieden. Es hat den ein oder anderen Obstbau, das muss man auch sagen, mit ein bisschen Spätfrost erwischt oder Hagel, wo es dann doch sehr regional aufgetreten ist. Also nicht jeder hat jetzt von dem Jahr profitiert, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, alle Kulturen durchweg sind bis jetzt gut durchgekommen. Jetzt hoffen wir, dass nicht noch irgendwie ein Hagelereignis oder irgendwas.
Nein, kommt nicht, nein.
Aber kommt nicht, genau. Toi.
Und was ich auch gelernt habe, ist, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, wir sind eigentlich ganz zufrieden, wir können nicht klagen, dann brummt meistens das Geschäft. Oder? Habe ich recht?
Ja.
Frau Schwarz, was sagen Sie zu? Das ist doch so ein geflügeltes Wort.
Das kann zutreffen, aber wir können das für dieses Jahr noch nicht sagen, weil es ist wirklich so, erst wenn die Traube im Keller ist, dann können wir aufatmen.
Mhm. Wie lange dauert es eigentlich, bis sie im Keller ist?
Jetzt noch?
Ja.
Nein, wir haben mit der Lese begonnen. Wir sind eigentlich mitten in der Weinlese. Mhm. Und 2 Wochen schätze ich. Normalerweise würde es sogar bis in Mitte Oktober gehen. Wir sind in diesem Jahr doch relativ früh dran.
Frau Kaps, Sie legen ja viel Wert auf kontrollierten, integriertem Obstanbau. Was genau ist das? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Genau, der integrierte Obstanbau ist eigentlich ein Konzept der nachhaltigen Landwirtschaft. Hier ist der Gedanke, dass man die Vorteile des Bioanbaus und die Vorteile des konventionellen Anbaus miteinander verbindet. Mhm. Wie kann das zum Beispiel aussehen? Es werden Blühstreifen in den Fahrgassen angelegt, also für die Insektenernährung, um die Biodiversität zu erhöhen. Aber in den Baumreihen, also direkt am Baum, wird freigehalten, um die Konkurrenz zu den Unkräutern, Beikräutern und dem Kulturbaum zu verringern. Es werden Nützlinge gefördert und Verwirrungsmethoden eingesetzt, aber es wird eben auch...
Was denn für Verwirrungsmethoden?
Verwirrungsmethoden.
Was ist das?
Da werden die Schadinsekten verwirrt durch Pheromone. Die werden so in die Baumreihen gehangen, so Aha. Duftstoffe. Und das führt dazu, dass das Männlein das Weiblein nicht findet und eben dadurch die Population so ein bisschen in Grenzen gehalten wird. Die sind total verwirrt. Fliegen woanders hin, treiben woanders, was sie treiben und lassen aber uns Obst in Ruhe. Aber wir nutzen eben auch Pflanzenschutzmittel, weil, und das muss man, glaube ich, ganz klar sagen, wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, unsere Pflanzen zu schützen. Das sind biologische Möglichkeiten, das sind eben diese Verwirrmethoden, Nützlinge unterstützen, aber die haben alle einen viel geringeren Wirkungsgrad. Also nur allein das wird unser Obst nicht retten. Wir müssen auch mit Pflanzenschutzmitteln einfach arbeiten. Aber wir versuchen das natürlich zu reduzieren. Wir versuchen sehr bienenfreundliche Mittel zu nutzen, sehr selektive, also die wirklich nur auf einen Schädling reagieren oder die sich sehr schnell abbauen. Also da ist die Entwicklung schon sehr weit. Aber es wird erstmal nicht ohne gehen, aber mit Sinn und Verstand.
Was passiert, wenn man nichts macht? Also ich denke immer an die übervollen Bäume, die ich gerade sehe, wo sich keiner drum kümmert. Da hat man das Gefühl, es tut sich für alles von allein?
Ja, das sieht so aus, ist es aber leider nicht. Was passiert denn? Die Schädlinge gehen einfach in den Apfel, der kann nicht mehr vermarktet werden, weil entweder drin vergammelt ist oder eben die Würmer drin sind, weil die Größe nicht mehr ausreicht. Und dann bekommt man eben keinen ordentlichen Preis mehr dafür. Dann kann man maximal vielleicht noch in die Mousse oder Saftware geben und bekommt aber einen viel schlechteren Preis. Und man muss ja immer sagen, Obst ist eine sehr handintensive Kultur. Das heißt, jede Erdbeere, jeder Apfel muss einfach einmal in die Hand genommen werden. Dazu braucht es Personal, das will bezahlt werden. Und dann muss ich eben gucken, dass ich diesen Preis auch tatsächlich wieder reinkriege, wenn ich 120 Saisonarbeitskräfte habe, die alle natürlich gerechtfertigterweise Mindestlohn bekommen. Aber das muss erstmal wieder reingearbeitet werden.
Mhm. Unter welchem Druck stehen Sie denn, wenn Sie sagen, Sie müssen eine bestimmte Qualität liefern? Da denkt ja jeder an die EU-Verordnung von der Gurke. Die muss halt so und so lang und so dick und so gerade sein. Wie ist das mit den Äpfeln? Was müssen Sie da liefern?
Also ist schon ähnlich. Die Äpfel werden gemessen an verschiedenen Größeneinordnungen. Der Lebensmitteleinzelhandel oder die Vermarktungsorganisationen sagen, welche Größen sie brauchen. Das heißt, diese Größen
müssen dann... Die sagen dann, wir brauchen Durchmesser...
Ja, 65 bis 75 oder so weiter. Das wird dann so ein Schablon, wird das immer mal überprüft. Mhm. Die großen Vermarktungsorganisationen, die haben dann natürlich Technik, Computer, Laufbände, wo das alles mit Sensoren überprüft wird. Aber da gibt es schon große Anforderungen und man muss ja auch gucken, wir müssen ja mit ausländischem Obst konkurrieren. Das heißt, wenn in Polen eben das perfekte Obst angezogen wird, weil einfach viel Pflanzenschutzmittel genutzt werden können oder weil einfach andere Produktionsbedingungen herrschen und die beiden Äpfel liegen dann im Kaufladen und der deutsche Apfel ist teurer, hat aber irgendwelche Flecken dran, dann kauft das ja auch keiner. Also wir müssen ja immer gucken, was will der Handel und was will der Kunde. Und da sind wir dran gebunden, weil wir bauen natürlich nicht Obst an, weil wir Lust haben, nur Obst anzubauen, also das schon, aber wir müssen es natürlich auch vermarkten, wir müssen natürlich auch davon leben können.
Nun wissen wir ja auch alle, dass das Kernobst viele Allergene haben kann. Es kommt immer auf die Sorten an. Wie gehen Sie mit alten Sorten um? Probieren Sie das wieder aus? Oder lassen Sie die, weil die vielleicht kleiner sind und diese Normen nicht erfüllen, links liegen?
Alte Sorten spielen auf jeden Fall weiterhin eine Rolle. Es gibt verschiedene Sortengärten, wo diese Sorten erhalten werden, weil die für die Züchtung einfach extrem wichtig sind. Gerade was Sie angesprochen haben, diese Allergene, das sind natürlich Sachen, die man jetzt, wo man schaut, dass man auch Sorten züchtet, die für allergische Personen geeignet sind. Da gibt es auch schon Sorten, der Welland, der Santana und so weiter. Das haben wir schon alles da, aber es ist auf jeden Fall super wichtig, diese Sorten zu erhalten, um damit noch eine Züchtung zu machen, auch Resistenzen gegenüber, ob das jetzt gegen Hitze oder ein bisschen hitzeverträglich ist oder gegen gewisse Schadorganismen oder wie auch immer.
Meine Nachbarin hat mir Grafensteiner Äpfel zum Kosten gegeben und die waren so super. Wenn ich aber in den Handel gehe, gibt es nirgendwo Grafensteiner Äpfel zu kaufen. Kennen Sie die Sorte?
Die kenne ich, genau. Ist eine alte Sorte, wunderbar. Aber hat sicherlich im Anbau dann, so ganz genau kann ich es jetzt zu der Sorte nicht sagen, aber die aus alten Sorten haben dann das Problem, dass sie im Anbau sehr schwierig sind. Dass sie teilweise,
die wachsen einfach nur so.
Ja, die wachsen, nee, das sieht halt immer nur so aus, ne? Aber die kommen vielleicht mit der Hitze nicht klar oder die erreichen die Größen nicht oder die alternieren sehr stark, dass die in dem einen Jahr super viele Blüten haben und im nächsten nicht. Und damit kann im Produktionsanbau kann einfach nicht gearbeitet werden.
Mhm. Herr Schwarz, wie ist es mit dem Wein? Wie machen Sie es mit kontrolliertem Anbau? Also wie viele Pflanzenschutzmittel verwenden Sie, müssen Sie verwenden oder machen Sie vielleicht sogar Bio-Wein? Oder?
Ja, bei uns ist es ähnlich wie bei Frau Kaps. Wir arbeiten auch nach integrierten Pflanzenschutz. Das heißt, das ist also wirklich ein Kompromiss zwischen biologischen und eben konventionellen Anbau. Beispielsweise arbeiten wir bodentechnisch nach einem biologischen Anbau. Wir haben auch viel Begrünung. Wir haben viel Pflanzen. Gerade in den Steillagen haben wir eine sehr hohe Biodiversität. Das ist nachgewiesen. Da hat die Uni Freiberg eine Untersuchung gemacht und hat die Weinberge mal tatsächlich untersucht. Und das war also ganz herausragend, die Vielfalt an Fauna und Flora in diesen Steillagen-Weinbergen. Was den Rebschutz der Pflanze, der Weinpflanze direkt betrifft, haben wir allerdings das Problem, dass mit Einzug der Mehltaukrankheiten, echter und falscher Mehltau, die Weinrebe hier in
Europa... Also dieses Weiße, ne?
Ja, also der echte Mehltau, ne? Das ist, daher kommt der Name Mehltau, ne? Als hätte man Mehl drüber gestäubt. Das ist ein Pilz, der oberflächlich sich auf den Blättern oder auch auf den Früchten dann vermehrt und so weißlich schimmert. Und der falsche Mehltau, da vertrocknen die Blätter dann einfach. Der wächst quasi in die Pflanze rein. Das sind die beiden größten Probleme, die wir im Weinbau haben. Das betrifft aber ganz Europa, alle Flächen. Und der muss behandelt werden, sonst ist kein Weinbau möglich.
Das heißt also, auch wenn ich jetzt einen Bio-Wein kaufe, Bio, dann ist der behandelt?
Ja, sogar öfter. Ne? Also die Bio-Winzer, die fahren etwa doppelt so oft durch den Weinberg mit Spritzgeräten wie wir, weil einfach die Wirkung von Kupfer und Schwefel nicht so lang anhaltend ist. Ah, okay. Das sind die klassischen Biomittel und die Mittel, die früher eingesetzt wurden, um diese Mehltaukrankheiten zu bekämpfen. Heute hat man auch organische Fungizide, die eingesetzt werden, allerdings im Integrierten wirklich nur Pflanzenschutzmittel, die nachweislich, also weder Fauna und Flora schädigen, noch den Anwender oder den Konsumenten. Mhm. Also da sind ganz strenge Reglements, und die wir einhalten müssen. Das wird sehr stark kontrolliert. Wir haben natürlich entsprechende Wartezeiten, bevor die Traube dann verarbeitet werden kann zu Wein, die eingehalten werden müssen. Mhm. Problem ist, wir wollten eigentlich auch gerne Bioanbau machen, weil das eben ja auch irgendwo, ja, von wegen der Nachhaltigkeit, aber auch, es ist eben ein Zeitthema, aber im Steillagenweinbau ist das fast nicht möglich, weil der Pflanzenschutz dort sehr, sehr aufwendig ist. Wir müssen quasi mit Handsprühgeräten durch die Weinberge gehen, die Steilhänge hoch und
dann
runter.
Dann müssen Sie, wenn ich richtig zugehört habe, doppelt so
und
oft.
Und wenn wir, genau, das ist das Problem, genau, okay. Genau. Also da stoßen wir wirklich dann an Grenzen. Mhm. Aber es ist eben auch so, der Zeitaufwand, der wäre einfach viel zu groß. Also das ist kaum umsetzbar.
Und wenn wir schon mal beim Thema Nachhaltigkeit sind, dann stellt sich ja sofort die Frage, wie stellen Sie sich auf den Klimawandel ein? Also was ist mit Wasser? Wie ist die Prognose für Sie am Steilhang? Haben Sie auch in 20 Jahren noch genügend Wasser? Genauso geht die Frage an Sie, Frau Kopps. Wir fangen erstmal mit Herrn Schwarzer an.
Ist ein großes Thema, ganz klar. Natürlich auch die Steillagen sind da besonders gefährdet, weil die natürlich durch die Bestrahlung, die intensive Sonnenbestrahlung, stärker von der Austrocknung gefährdet sind. Und das können wir nicht sagen, ob das in 20 Jahren noch funktioniert, wie sich das entwickelt mit den Niederschlägen. Wir sind ja hier in Sachsen sowieso schon etwas kontinental geprägt. Das heißt, wir kriegen das Wasser vom Westen immer zuletzt, und oftmals hat sich's schon abgeregnet, bevor es bei uns ankommt. Also wir haben mit der Trockenheit ist schon hier auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Wir müssen uns überlegen, wie die Pflanze das schafft. Die Rebe zum Glück ist ja eine Dauerkultur mit tiefen Wurzeln, holt sich das Wasser meistens aus der Tiefe. Und die also besten Weinbergslagen, die sind einfach so, dass dort auch Schichtenwasser unterirdisch läuft, auch gerade an den Hängen runter vom Hochplateau zur Ebene runter, wo die Steillagen dann sind. Da kann sich die Rebe, wenn sie alt genug ist, dann auch das Wasser holen, vorausgesetzt aber, das Wasserreservoir wird im Winter auch wieder aufgefüllt. Also das ist, glaube ich, ein generelles Thema hier, was auch die gesamte Landwirtschaft betrifft.
Weil Bauern, also Weinbauern in Süddeutschland, die haben schon das Problem.
Ja,
die haben eine andere Geschichte, die waren viel früher da, und da ist das Klima auch milder. Das kommt ja aber trotzdem auf kurz oder lang auf Sie dann auch
das,
zu,
das
eventuell
Problem
die Sorte
alle,
zu wechseln oder so. Ne?
Ja, also Sorte ist aber nicht allein, also es wirkt, experimentieren viel mit Unterlagen. Wir haben ja Fropfreben, das heißt, wir haben amerikanische Unterlage, und das Edelreis, die eigentliche Sorte, die ist dann aufgefropft. Und mit den Unterlagen kann man schon experimentieren. Die haben verschiedene Eigenschaften, so dass auch die trockenresistenter sind. Aber auch die Bodenbewirtschaftung selber, die spielt eine große Rolle. Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Komposten, mit natürlichen Düngern. Wir setzen keine mineralischen Kunstdünger ein, sondern sind alles Naturdünger.
Von meinem geistigen Auge sehe ich Sie gerade den Berg hochkratzen. Nee.
wir haben auch kleine Maschinen.
Achso, fragen, ja, ob Sie irgendwas haben, was fährt da?
Eine kleine handgeführte Raupe zum Beispiel, die hat eine Ladefläche. Ja. Aber es ist trotzdem unheimlich aufwendig. Ne? Man muss ja da Masse auch bewegen. Und auch mit Pflanzenkohle arbeiten wir inzwischen.
Was ist das?
Pflanzenkohle ist eine spezielle Kohle aus Holz beispielsweise hergestellt. Die wird fein gemahlen und die wird dann aufgeladen. Also die Kohle hat eben die Fähigkeit, sehr viel Inhaltsstoffe zu speichern, weil die so eine komplexe innere Oberfläche hat. Und,
sowas wie Mulch? Oder?
Ja, das wird dann aber wirklich verkohlt wird das Ganze.
Okay.
Da gibt's, entweder macht man es selber, wie ein Köhler eben, oder es gibt größere Anlagen, die das inzwischen industriell machen. In der gesamten Landwirtschaft ist das schon ein Thema. Und das wird dann auch wieder, wenn die aufgeladen ist, dann mit Erde oder Komposten gemischt, das Ganze. Und damit hat man eine sehr, sehr gute A, Wasserhaltefähigkeit und B, eben auch Nährstoffaufnahme, die dann eben auch langsam abgegeben werden, aber auch nicht so, wenn dann mal ein stärkerer Regen kommt, nicht so schnell ausgespült werden, die Böden. Mhm. Ja, also damit können wir eine ganze Menge erreichen, Was natürlich auch noch dann praktiziert wird, ist eben eine Abdeckung mit Mulch beispielsweise, genau, oder mit Stroh oder so, damit im Sommer, wenn es sehr heiß ist, die Sonne draufballert, dann das nicht so stark verdunstet.
Frau Kaps, wie gehen Sie mit Klimawandel um? Wie stellen Sie sich darauf ein? Wie passen Sie sich an? Was machen Sie demnächst anders?
Genau, also Klima ist natürlich eines unserer Hauptfaktoren, was die Ernte und den Anbau beeinflusst. Da ist im Grunde alles, was Herr Schwarz schon gesagt hat, im Obstbau auch zu finden. Die Bewässerung ist auf jeden Fall ein großes Problem. Wir haben hier das Problem der Wasserverfügbarkeit, also dass einfach einige Betriebe überhaupt gar nicht an Wasser rankommen. Das macht auf manchen Flächen den Obstbau dann teilweise nicht mehr möglich in Zukunft.
In welchen zeitlichen Abständen denken Sie denn dann, wenn Sie sowas sagen, in Zukunft nicht mehr möglich?
Naja, das muss man dann ausprobieren. Ne? Man kann ein bisschen spielen, man kann ein bisschen mit Sorten spielen, man kann ein bisschen mit Schattierungsnetzen spielen. Aber wir müssen uns, im Grunde sind wir schon mittendrin. Im Grunde sind wir jetzt schon mittendrin, dass wir sagen, wir müssen hier irgendwas machen, wir müssen uns umstellen. Wir brauchen beispielsweise Bewässerungsmöglichkeiten, also Rückhaltebecken. Das kann jetzt aber ein Betrieb alleine nicht stemmen. Der kann nicht so ein Rückhaltebecken für 1 Million alleine stemmen. Ist einfach unmöglich. Das heißt, hier ist auch Politik mitgefragt. Wir reden immerhin von unserer Ernährung. Also wir brauchen da einfach Unterstützung, dass man diese Starkwetterereignisse, die da kommen. Also wir haben es ja jetzt gesehen dieses Jahr, ich glaube der Juli, der war komplett verregnet, das Frühjahr war komplett trocken. Aber dass man das so ein bisschen ausgleichen kann, indem man Wasser rückhalten kann, indem man das speichern kann, indem man das dann nutzen kann, mehrere Betriebe und so weiter. Sonnenbrand an Apfel kann man eben schützen oder Hagelereignisse durch schützen.
Sonnenbrand am Apfel?
Ja, es taucht immer mehr auf, dass die Sonnenbrennen, also am
wie äußert sich das? Wird dann eine dunkle Stelle oder?
Eine helle Stelle ist im Grunde eine helle, zerstörte Stelle. Ist dann,
Sieht das ja, wenn man zum Beispiel nach Südtirol fährt. Ne? Da sind ja die Apfelplantagen sind so abgedeckt. Ne? Also die haben vorgesorgt, was Hagelschäden und das, was Sie gerade angesprochen haben, da sind die schon einen Schritt weiter als wir. Ne?
Genau, also das sieht man hier auch schon, diese Hagelschutznetze, aber es ist halt immer auch eine Rieseninvestition. Mhm. Also wir reden hier mal schnell von 40.000 Euro mit Bewässerung und Aufbau für einen Hektar Obstanlage, das ist natürlich eine große Summe für so einen kleinen Betrieb. Und dann muss man eben gucken, lohnt sich das jetzt bei dieser Fläche, die ich habe? Ist das eine Pachtfläche? Das heißt, weiß ich, ich habe die Fläche vielleicht in 20 Jahren nicht mehr, dann baue ich mir ja nichts dahin, was so teuer ist. Ist es eine Eigentumsfläche? Ist die Kultur darunter noch? Eignet sich das noch? Also lohnt sich das noch, so eine Investition anzupacken? Also da spielen ganz viele Punkte mit rein. Frost, Spätfrost. Wir haben immer wärmere Winter, wir haben die Spätfröste trotzdem, dieses Risiko steigt. Wir müssten Frostschutzberegnung machen, haben aber kein Wasser. Also es ist alles nicht einfach.
Ich merke schon, also Sie haben jetzt nicht nur mit dem Tagesgeschäft zu tun, mit der Ernte, das, was man halt macht, wenn man Obstbauer ist, sondern Sie müssen jetzt wirklich schon zwei Jobs gleichzeitig machen, ne? Also ernten und weiterdenken.
Gut, wir sind ja der Obstbauverband, das heißt, wir können uns wirklich auf diese Dinge konzentrieren, damit der Obstbauer eben sich auf seine Ernte konzentrieren kann, weil das ist ja, was er machen will und was er machen soll. Aber das ist jetzt schon ein großes Thema für uns, eins der Hauptthemen, dass wir da gucken, wie wir da gut zurechtkommen, wie wir unsere Betriebe in die Zukunft führen können.
Und Herr Schwarz, ich habe gerade noch mal ein bisschen gewühlt, weil ich mir denke, was bringt Ihnen bei zum Beispiel bei diesen Aufgaben, die Sie uns gerade geschildert haben, sich auf den Klimawandel umstellen und so weiter, was bringt Ihnen dann Ihr Elektroniktechnikstudium? Weil das ist eine sehr interessante Biografie, die Sie da haben. Sie wollten erst Elektrotechnik studieren, haben Sie auch getan.
Ja,
kurz vorm vom Diplom, haben Sie gesagt, nee, jetzt, also das war ja wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt. Aber dann sind Sie aufs Weingut und haben gesagt, jetzt mache ich Wein.
Besser früh als zu spät.
Ja, aber bringt Ihnen das noch was?
Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich gerade auch in der verarbeitenden Gewerbe, wie wir das machen, haben wir sehr viel mit Technik zu tun. Wir haben ja eine eigene Kellerei, einen Kellereibetrieb mit Steuerungselektronik und so weiter. Da ist es schon mal sehr gut, wenn man sich da auskennt, einen Elektriker hier dann schnell ranzukriegen. Das ist schon so ein Thema für sich.
Das machen Sie dann selbst.
Das machen wir dann, soweit ich das kann, ja, klar. Ja. Und auch Anlagen aufbauen, warten und so weiter. Ich laufe dann immer mit so einem Schraubenzieher und Messgerät durch die Kellerei. Nee, natürlich auch draußen für die Weinberge, weil wir haben es auch mehr mit Steuerungen dort zu tun, Aufbauen von Tropfenbewässerungsanlagen mit Steuerungen dazu, gehört mit dazu, weil wenn wir in der Steillage eine Anlage neu anpflanzen, ist es kaum möglich, die ohne Bewässerung überhaupt hochzuziehen, weil die Wurzeln ja noch nicht tief genug sind. Die vertrocknen dann ganz schnell.
Aber nur mal so, sowohl im Obstbau als auch im Weinbau wird doch noch viel mit der Hand, Sie haben vorhin gesagt, gemacht, jedes Stück wird einmal angefasst. Das heißt, es wird auch mit der Hand geerntet oder schütteln Sie die Bäume so schon? Nee, so?
Also für alles Obst, was quasi Tafelware ist, also direkt zum Verzehr gedacht ist, das muss mit der Hand geerntet werden, sonst würde es einfach Flecken, Druckstellen kriegen und nicht lagerfähig sein. Aber ich möchte mal ganz kurz zurück auf das, was Herr Schwarz gesagt hat.
Vielleicht müssen wir uns jetzt ganz kurz fassen. Schaffen Sie es in 30 Sekunden?
Digitalisierung ist ein wichtiger Punkt, also eben um auch solche handintensiven Arbeiten irgendwie abzulösen.
Also, dass das irgendwann eine Maschine macht?
Genau, genau.
Ja, wie weit sind Sie da noch von entfernt?
Na, ist schon noch ein Stückchen. Ne?
Okay. Und beim Weinbau wird immer noch geschnitten? Ne?
Wir machen 90% mit der Hand.
Okay. Und die 10%?
Da haben wir auch Maschinenunterstützung.
Geht's schon los?
Ja, klar. Aber wir haben die handgeführte Raupe beispielsweise. Im Steilhang ist es sehr begrenzt, eine Maschine einzusetzen.
Okay. Also, die Obstbauern freuen sich über die Ernte. Die Weinbauern sind auch dabei und freuen sich noch 2 Wochen lang. Und dann haben wir noch die sagen, ja, das ist nicht nur ein Obstjahr, sondern das ist auch noch ein Einkochjahr. Und an dieser Stelle begrüße ich ganz herzlich Stefanie Burmeister vom YouTube-Channel Steffi kocht ein. Und sie macht nicht nur YouTube-Videos, sondern hat auch noch eine Firma, und ist Geschäftsführerin von der Gläser- und Flaschen GmbH. Da passt ja wirklich eins aufs andere. Ja. Frau Burmeister, Sie haben sich sozusagen auf dieses Thema eingeschossen. Ja, also Sie machen schöne Videos, hatten 108.000 Follower schon. Das ist sehr, sehr viel, auch in einer relativ kurzen Zeit. Und ich musste sehr schmunzeln, als ich Ihren Text gelesen habe oder Ihre Gedanken gelesen habe. Sie sagen, Lebensmittel haltbar machen heißt Freiheit, Kreativität und ein bisschen Unabhängigkeit in Gläsern. Ja, also mich hat es schon sehr erstaunt, welche Gedanken Ihnen in der Küche so durch den Kopf gehen.
Ja, also ich bin ja schon vorbereitet, dass es auch Leute gibt, die Einkochen als sehr belastend betrachten.
Ja, ich zum Beispiel.
Ich weiß. Aber viele Leute empfinden das tatsächlich als entspannt.
Ja, also ich habe da wirklich traumatische Erlebnisse. Ich muss mich da vielleicht nochmal erklären, warum ich das nicht mag. Denn ich sehe immer noch meine Mutter damals vor vielen Jahren und nicht tagsüber, sondern abends nach getaner Arbeit in der Küche stehen und alles irgendwie einwecken, Marmelade kochen, was es gerade gab im Garten. Und das also hatte für mich schon so einen stressigen Charakter. Und ich hatte mir geschworen, so machst du es mal nicht.
Also das verstehe ich tatsächlich. Denn es kann schon mal sein, dass die Quitten einen echt jagen.
Ja.
Ja, absolut. Oder die Kiste Trauben, die einem der Nachbar vor die Tür stellt.
Oder letzte Woche war es bei mir zum Beispiel eine Eimer Pflaumen. Also,
ja.
Doch, da musste ich dann unwillkürlich an diese Zeit denken. Aber für Sie ist das Entspannung. Und was passiert denn in Ihrem YouTube-Kanal alles? Also Sie zeigen, was man einkochen kann, wie man es einkochen kann, welche Probleme es beim Einkochen geben kann.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass dieser YouTube-Kanal ist nicht unbedingt entstanden, daraus. Ich fange mal anders an. Ich bin Konservierungstechnikerin.
Ja.
Ich habe das tatsächlich, Mikrobiologie ist mein Thema.
Aha, okay.
Ich liebe Mikrobiologen, biologische Sachen, die Dinge verderben. Mhm. Ich finde nicht gut, dass sie verderben, aber ich finde es toll, wie man sie wegkriegt.
Geht, ja.
Ich kille sie gern. Nein, also ich glaube, ich würde mich eher als Technikerin bezeichnen als als Einkocherin.
Mhm.
Und ich hätte eigentlich, als ich den Kanal gestartet habe, gar nicht erwartet, dass das Leute interessiert, wie die Mikrobiologie hinterm Einkochen ist.
Mhm. Und ist das jetzt ein Trend oder ist das eher eine Nische?
Es ist in jedem Fall eine Nische. Es hat aber eine Tendenz, in Richtung Trend zu gehen. Corona hat uns ganz deutlich gezeigt, dass es manchmal ganz gut ist, zu wissen, wie man Dinge haltbar macht. Und es fangen auch immer mehr jüngere Leute wieder an zu fragen, wieso ist das eigentlich so?
Also Sie haben schon einen Überblick, wer Ihnen folgt, welche Altersklassen das sind. Ne?
Ja.
Und das erstaunt mich aus diesen bekannten Gründen sehr. Jetzt haben wir gleich mal ein paar konkrete Fragen an Sie. Wenn uns Menschen jetzt zuhören und sagen, oh ja, das könnte ich jetzt auch mal probieren, worauf muss man denn achten? Also es geht ja bei dem richtigen Glas bei Ihnen schon los. Also früher kann ich mich erinnern, einfach nur Gläser sammeln, egal wie groß, wie klein. Marmelade manchmal auch in einem Halbliterglas abgefüllt, weil die Familie groß genug war. Da machen Sie so kleine, aber feine Unterschiede, ne?
Also da gibt es sehr große Unterschiede. Zum Beispiel ist der Trend heute, dass man, also es war damals, als wir vor 20 Jahren mit der Firma anfingen, mein Mann und ich, da war es wirklich so, dass jeder wollte gerne unterschiedliche Marmelade essen. Es gab aber immer noch die Idee, dass Marmelade am besten im 500-Gramm-Topf genau gut ist.
Ja.
Ja, aber wer will denn jeden Tag Flaumus essen? So, und der Trend war schon lange da, dass Leute lieber kleinere Gläser haben und jeden Tag was anderes essen, als dass sie die Erdbeermarmelade daneben essen, bis sie einem zum Hals wieder rauskommt, wenn man mal so sagt. Also die Leute waren schon lange bereit dafür, aber es gab keine kleineren Gläser. Und das war der Grund, wo wir angefangen haben, unsere Firma zu gründen. Mhm. Weil es gab keine Gläser, als wir anfingen vor 20 Jahren mit der Gläser- und Flaschen GmbH.
Aber wir hatten doch schon den Westen. Und es gab trotzdem keine Gläser.
Nein, gab es tatsächlich
gab
nicht.
Gab es nicht.
Es gab keine Gläser. Die Firma Weck war damals schon, heute ist es ja jetzt tatsächlich passiert, über die Firma Weck war, als wir anfingen, fast pleite. Mhm. Die Weckgläser konnte man nicht mehr kriegen. Es gab noch Gläser von Lifehite. Das waren super teure Gläser. Da hat so ein Viertel-Liter Glas dann mal gut, was auch immer, ich glaube zwei, drei,
vier Euro. Es gab sicherlich auch noch viele andere Glasfirmen.
Nein, gab nur die zwei. Ach so, ich will hier keine Werbung machen. Ja. Gibt's doch alles schon kaum. Muss man einfach mal. So, aber die Industrie hatte halt Einmachgläser, aber die haben dann für unsere großen Lebensmittelhersteller produziert und Otto-Normalverbraucher kriegten keine Gläser.
Und bevor wir nochmal an den Inhalt uns ranmachen, habe mir eine Folge angeschaut auf Ihrem Channel und da ging es um diese Philosophie, soll ich das Glas nun umkippen, wenn die Marmelade eingefüllt ist, heißt, schließt das besser, als wenn ich es nicht umkippe.
Oh, Riesenthema.
Ja, Wahnsinn.
Ich bin so ins Fettnäpfchen gekommen.
Ich kipp's immer um. Nur mal so, mache ich da was falsch?
Also ich muss ehrlich sagen, als ich dieses Video gemacht hatte, da war ich noch ganz frisch auf YouTube und ich hatte keine Ahnung wirklich, was da auf so... Ich habe keine Ahnung von Technik, muss ich dazu sagen. Ich habe mich da einfach reingestürzt und habe es einfach gemacht. Und als ich dieses Video machte, wie man, ob man Gläser auf den Kopf stellen sollte oder nicht, bin ich ganz frisch ran und gesagt, ja, wegen der Hitzeverteilung ist das ganz gut. Und dann das, was da kam, war so erschlagend. Es gibt tatsächlich so ein, ich würde fast mal sagen, eine Sekte, die behauptet, man darf die Gläser nicht auf den Kopf stellen. Dann gibt es wieder die sagen, man muss die Gläser auf den Kopf stellen. Also
was sagen Sie jetzt? Sie sind jetzt unsere Einkochexpertin. Was empfehlen Sie?
Ich bin Technikerin. Ich möchte gerne, dass Leute mehr haltbar machen und dass sie sich wohl damit fühlen. Und häufig ist das größte Problem beim Haltbarmachen die Hitze. Mhm. Ist die Hitze nicht hoch genug im Glas, gibt Schimmel. Und das ist das größte Problem. Das heißt also, stellen die Leute die Gläser auf den Kopf, verteilt sich die Hitze im Glas und kann tatsächlich verursachen, dass man weniger Fehlschläge hat durch Schimmel. Und deswegen würde ich immer sagen, ja, gibt vielleicht auch Gründe dagegen, aber ich würde sagen, wenn es wirklich nur darum geht, die Marmelade haltbar zu halten, bitte lieber auf den Kopf stellen. Nicht zu lange. Immer nur ein paar Minuten.
Ich kenne noch den Trick, dass man hochprozentigen Alkohol da obendrauf schüttet. Aber das hat auch nicht immer geholfen.
Nee, das hat nicht immer geholfen, wobei es schon recht effektiv ist, denn es geht immer, der Techniker nennt das den Luftraum oben in der Marmelade, zwischen Deckel und dem...
Zu schließen.
Der Luftraum, der enthält manchmal Mikroorganismen und die machen es dann schlecht.
Und die tötet man ab mit 40-prozentigem Wodka.
Alkohol, ja, und anzünden war auch ganz toll. Ganz toll, ja. Ja, ja. Gibt es ganz viele Techniken.
Okay. Und dann muss ich Sie gleich nochmal fragen, was ist dran an der Meer, dass man... zum Beispiel, wenn man Marmelade 1:1 kocht, ist ein anderer Schimmel drin, als wenn man Marmelade 1:2 kocht. Das heißt, Marmelade, die ich 1:1 gekocht habe und da ist Schimmel drin, dann kann ich den Schimmel einfach wegmachen und kann den Rest essen. Bei der Marmelade, die 1:2 gekocht wurde, nicht.
Das ist, welche Mikroorganismen tätig werden, das hängt immer ein bisschen von der Lage im Glas ab, aber es ist tatsächlich... der einzige Unterschied ist eigentlich, dass die Mikroorganismen sich nicht weiter durchfressen können,
weil
durch den höheren Zuckergehalt der behindert
ist.
Deswegen können
sie,
egal was da ist, können sie einfach wegschmeißen, weiter essen. Bei 2:1 frisst er sich durch die Marmelade durch und deswegen muss man sie wegschmeißen.
Ja, cool. Es glaubt einem immer keiner, aber wenn ich es jetzt von Ihnen weiß, habe ich keinen Zweifel mehr. Aber so mal im Ernst. Wenn jetzt Menschen sagen, habe ich lange nicht gemacht, möchte ich gerne wieder mal tun. Schließlich hat es meine Mutter früher auch gemacht. Es gibt genügend Obst, das wollen wir nicht wegschmeißen. Was sind die häufigsten Fehler, die man beim Einwecken oder Einkochen machen kann?
Interessant ist, dass das Erste, was Leute sagen, ist die Hygiene. Es muss alles ganz sauber sein.
Ja.
Das ist aber nicht der größte Fehler.
Ach nee?
Nein. Ich rede jetzt mal hauptsächlich vom Obst. Von der Obstverarbeitung. Es ist eine ganz andere mikrobiologische Lage, wenn wir an Fleisch gehen und Brokkoli. Sowas würde ich erstmal weglassen. Also wenn man anfängt, sollte man immer mit Obst anfangen, weil dann ist genügend Säure da, dass es mikrobiologisch nicht so ganz problematisch ist. Hier ist das Thema, wir müssen das Glas einmal auf 80 Grad komplett erhitzen, wenn der Deckel drauf ist, damit die Mikroorganismen in der Luft tatsächlich abgetötet werden. Und wenn man das Apfelmus zum Beispiel, mache ich jetzt gerade ein Video drüber, weil die Frage immer wieder kommt, mein Apfelmus schimmelt, ich habe es doch heiß genug abgefüllt. Nein, hat man nicht. Man hat das Apfelmus meinetwegen, das blubbert schön, hält man Thermometer rein, ist man bei 65 Grad, füllt man es dann ab, ist es bei 50 Grad. Natürlich gibt es dann Schimmel auf dem Apfelmus.
Und wie kriege ich das mit 80 Grad ins Glas? Indem ich nochmal
aufkochen
stelle?
Nein, ja, das kann man auch machen. Nachpasteurisieren nennt man das technisch. Es geht aber auch, dass man den Apfelmus wirklich weiterkocht. Immer die Frage, das Apfelmus weiterkocht, bis es auf 90, 95 Grad ist, weil dann erreicht man nämlich beim Abfüllen tatsächlich ein bisschen über 80 Grad und dann wird es auch nicht schimmelt. Schimmelt es nicht.
Aber kann man nicht Apfelmus auch einfrieren?
Ja. Aber wenn Sie ihn dann essen wollen, dann müssen Sie halt länger warten.
Ja,
das ist nicht so schön.
Okay. Es gibt definitiv auch Trends beim Einkochen, nicht nur was man einkocht, sondern auch dieses, wie man es macht, fermentieren zum Beispiel. Hört man immer wieder, ist super gesund, sollte man machen. Können Sie uns nochmal erklären, was da passiert?
Also bei dem Fermentieren pflegt man Mikroorganismen, damit man Milchsäurebakterien hat, auch für die Gesundheit und so weiter und so weiter. Also das ist eine sehr alte Haltbarmachmethode, wo man, wie gesagt, Mikroorganismen produziert. Und wenn man das richtig macht, und da geht es wirklich immer darum, dass man die 2%-Grenze an Salz im Gesamten erhält, sodass die schlechten Mikroorganismen nicht mehr werden und das Ganze verderben, dann kriegt man halt, ähnlich wie bei Sauerkraut, ein milchsäurevergorenes Lebensmittel, das dann gut sein soll für den Körper. So.
Und das machen Sie auch?
Ehrlich gesagt, ich mag es nicht so gerne. Ich mag immer gerne das Konservieren unter Hitze, so das ist so mein Hauptbereich. Aber mit dem Fermentieren, ich habe Freunde, die das gut können. Ich werde mich auch demnächst mal mit solchen Leuten zusammentun, weil ich finde immer, man sollte mit den Leuten so arbeiten, wo die Leidenschaft sitzt. Also bei mir sitzt das Leidenschaft beim Fermentieren nicht, muss ich sagen. Ich kann's, mikrobiologisch kann ich es auch erklären. Es ist aber nicht mein
Favorit. Okay, dann kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Fehlern, weil nicht heiß genug einkochen kann ja nicht der einzige Fehler sein, den man beim Einkochen machen kann. Also zum Beispiel bei Marmelade, was kann man da alles falsch machen? Fällt Ihnen gar nichts ein.
Der größte Punkt ist nicht genug erhitzen. Man macht zum Beispiel Apfelstückchen rein und denkt, das ist alles heiß und im Kern erreicht man die Pasteurisierungstemperatur nicht. Das ist tatsächlich der größte Fehler, weil wenn wir sagen, ja, das ist die Sauberkeit des Glases. In Amerika ist es ganz klar, dass man heutzutage nicht mehr zum Beispiel die Gläser sterilisiert, bevor man sie abfüllt, weil das gar nicht sein muss. Besonders nicht, wenn man im Obstbereich arbeitet, weil die Hitze es eigentlich schon macht. Sie müssen sauber sein. Da kann man sich drüber streiten. Ich sage immer, es stört auch nicht. Man kann auch gerne sterilisieren, wenn man sich darüber besser fühlt. Aber letztlich ist es tatsächlich die Hitze.
Okay, und kochen Sie lieber 1:1 oder kochen Sie lieber 1:2? Es gibt ja auch schon 1:3,
ja,
wo dann die Erdbeermarmelade eher weiß wird.
Also,
ich finde das persönlich ein bisschen übertrieben, aber es gibt ja alles. Jeder soll das so machen, wie er es für richtig hält.
Also wir glücklicherweise verfüge ich auf einen großen Erfahrungsschatz, weil wir haben nämlich tatsächlich über 700.000 Kunden bei uns in der Gläser- und Flaschen GmbH. Mhm. Das heißt, wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass das Lieblingsverhältnis der Deutschen liegt bei 2:1.
Ach so.
Das heißt also zwei Teile Frucht, ein Teil Zucker. 3:1 empfinden die meisten als zu sauer. Und 1:1 mögen die Leute nicht mehr so gern. Es gibt immer Leute, die es mögen, aber es gibt auch viele Leute, die es nicht mögen.
Wenn es zum Beispiel um Nachhaltigkeit geht, haben Sie da schon mal durchgerechnet, was nachhaltiger ist, die zu kaufen oder die selbst zu machen?
Ja, wenn man wirklich nur vom Kostenaspekt hergeht und guckt, wie lange man braucht, um die Marmelade zu machen, seine eigene Arbeitszeit mit einrechnet, braucht man die nicht selbst zu machen.
Allein schon ein Kilo Erdbeeren.
Ach.
8 Euro.
Ja? Bringt nichts. Nee, also kann man lassen. Der Aspekt, dass es besser schmeckt, wenn man es selbst macht, den sollte man nicht verachten. Und was, wenn wir über Trends reden, ganz wichtig ist, ist einer der größten Trends, weswegen auch das Haltbarmachen wieder kommt, ist, dass die Leute wissen wollen, was im Glas ist. Die wollen es selbst wissen. Es gibt viele Leute, die haben Allergien. Zum Beispiel Tomaten sagt man ja immer, ja, dann sind da, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, was es ist, Histamine.
Ja, ne? Genau. Ja, ja.
Pflückt man die Tomaten direkt und bringt sie gleich ins Glas, sind da weniger Histamine drin. Leute, die das wissen, die würden natürlich, egal ob die Tomaten jetzt, wenn die am Strauch sind, dann verarbeiten sie die selbst auch wegen gesundheitlichen Gründen. Das ist sehr interessant, dass da die Gesundheit mehr Raum einnimmt inzwischen.
Und haben Sie ein persönliches Lieblingsrezept, wo Sie sagen, also das habe ich mir erst im Laufe der Jahre so angeeignet, kannte ich vorher nicht, würde ich gerne weitergeben, damit mehr Menschen was davon haben?
Ich finde immer, frisch zu essen ist das Beste. Das darf ich vielleicht nicht sagen, aber es ist tatsächlich besser. Und ich finde alle Rezepte, die das Frischessen besser machen. Zum Beispiel Brokkoli ist, wenn man den so isst, nicht so doll. Macht man eine schöne Soße drauf. Sieht es ganz anders aus.
Aber wie wollen Sie denn Brokkoli einkochen? Das wird doch Matsch.
Es gibt inzwischen... Kann man, aber wenn Sie mich jetzt fragen, was ich bevorzuge am Einkochen, an dem traditionellen Einkochen,
ja,
kann man tatsächlich, aber das ist wahrscheinlich, sprengt dir den Rahmen, aber es gibt ja, man kann Soßen machen, wie zum Beispiel pikante Pflaumensoße, wenn wir gerade über eine Pflaumenschwemme reden,
ja,
nutzt man die, um seinen Brokkoli etwas leckerer zu machen, dann finde ich Pflaumensoße eine ganz tolle Sache zum Einkochen.
Ich habe noch nie Pflaumensoße gegessen. Haben Sie
das?
Wahrscheinlich ist es das Rezept, was ich gerne von Ihnen haben wollen,
ja,
würde als Lieblingsrezept.
Ja.
Wie sieht's bei Ihnen aus? Herr Schwarz, Sie gucken auch so begeistert.
Also Pflaumensoße kenne ich auch nicht.
Kochen Sie denn noch einen oder
ja,
kennen Sie das?
Ja, Grit und
Ihre
und
Frau?
Ich, wir machen das sehr gerne. Wir haben ein kleines Gärtchen, so eine Datsche direkt neben dem Weinberg. Da gibt es auch einen Kirschbaum und wir sammeln Äpfel und machen gerne ein, ja. Also Weinbergspfirsiche hatten wir im Weinberg und die kann man wunderbar einwecken. Wir sagen ja einwecken.
Frau Geisler, ich wollte eigentlich gar nicht Ihren Mann darüber reden lassen, sondern lieber mit Ihnen sprechen. ist Einkochen für Sie noch ein Thema oder machen Sie das nur, wenn Sie Lust haben?
Also es ist kein Hauptthema, sage ich mal.
Ja.
Aber wenn die Pflaumen vor der Tür stehen oder wir die Äpfel aufsammeln, weil da, wo unsere Weinberge sind, zum Teil eben auch Streuobstwiesen rundherum sind, dann nimmt man es mit und dann macht man natürlich auch was draus.
Klar. Frau Kapp, Sie sind die Jüngste heute von uns allen. Ist das für Sie noch interessant? Also könnten Sie sich vorstellen, das öfter zu machen oder dass sich das zu einem Trend entwickelt? Momentan ist es ja noch eine Nische, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube das schon. Also ich habe das jetzt, also so jung bin ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin jetzt so 40.
Es kommt immer drauf an, wo man sich bewegt. Ne?
Ja, das stimmt, genau. In meinen jungen Jahren habe ich das jetzt auch nicht gemacht, aber das kommt jetzt schon wieder. Und ich finde das super schön. Und mein Aspekt ist eigentlich genau, was Frau Burmeister gesagt hat, dass ich wissen will, was drin ist. Also ich habe ein bisschen ein Problem, gerade bei Marmelade und so weiter, der viele Zucker, das stört mich dann schon. Und was ich am liebsten mache, Äpfel haben wir ja jetzt genug und ich sitze ja direkt an der Quelle, dass ich eigentlich stückisches Apfelkompott ohne Zucker einkoche, also dann mit der richtigen
ohne
Hitze.
Zucker.
Ganz ohne Zucker. Das hält sich sicherlich nicht so lange wie mit Zucker. Ich habe es noch nicht getestet, ist immer relativ schnell weg. Aber das esse ich dann auch mit Genuss und da weiß ich, muss ich mich jetzt nicht zurückhalten.
Da habe ich ja aber was zu sagen, wenn ich das sagen darf. Ja. Das ist nämlich ein ganz großes Missverständnis. Der Zucker macht das, was man haltbar macht. Es macht keinen Unterschied, ob man keinen Zucker oder viel Zucker benutzt, solange das Glas zu ist. Also das Apfelkompott eingekocht ohne Zucker, solange das Glas unter Vakuum und heiß genug abgefüllt ist, hält sich genauso lange wie ein Apfelkompott mit 80% Zucker. Nur wenn man es aufmacht.
Aber konserviert Zucker nicht. Das ist jetzt, Sie hauen jetzt einiges.
Ja, ich weiß. Ja,
mir oder? Total überrascht.
Ich weiß, aber es ist das größte Missverständnis. Nein, der Zucker, die Hitze konserviert das Obst. Und der Zucker macht es nur haltbar nach dem Öffnen. Eine 1:1 Marmelade kann man theoretisch außerhalb des Kühlschranks aufbewahren und die wird gar nicht schlecht mit Schimmelskern wegschmeißen.
Jetzt kommen die kleinen Gläser ins Spiel, in dem Moment, ne? Vorher noch
ja,
nicht.
Ja, genau. Okay.
Ich dachte immer, dass es sogar so ist, dass die Produkte im Glas schneller schlecht werden, wenn man nicht genügend Zucker dran hat.
Ist nicht richtig. Ist interessant, oder?
Ja, ist total interessant.
Ja.
Okay. Das müssen wir erstmal verdauen, glaube ich.
Ja. Das ändert komplett alles.
Wusstet ihr das?
Ja,
fragen
wir
die Weinbauern.
Wir haben das beim Wein ja auch.
Ja.
Der Wein verdirbt auch nicht, wenn man die Flasche aufmacht. Er oxidiert vielleicht, verliert den Geschmack nach einigen Tagen, aber er wird nicht schlecht. Das liegt einfach daran, anders jetzt als beim Obst, wird er nicht durch den Zucker konserviert, sondern durch den Alkohol und die Säure.
Genau.
Der pH-Wertbereich liegt eben so günstig, dass da eben keine pathogenen Keime sich vermehren können. Das ist beim Wein ja ganz wichtig. Deswegen war Wein im Mittelalter ja auch ein Ersatz für Wasser teilweise. Ne? Der war natürlich leichter, der Wein. Aber tatsächlich haben die dort in manchen Regionen oder während Pestzeiten oder so Wein getrunken, ganz viel Wein, weil der Auto steril war. Das Wasser konnte verderben, das Bier konnte verderben, weil der pH-Wert da ganz anders liegt. Wein kann in dem Sinne nicht verderben, also zumindest nicht in dem Sinne, dass er verschimmelt oder andere pathogenen Keime entwickelt, also die für den Menschen schädlich sind. Mhm. Das liegt einfach daran, dass eben auch Alkohol mit drin ist. Das verhindert das Schimmeln und die Säure verhindert eben noch anderes. Ja, deswegen kennen wir das natürlich. Und das ist ja bei den Gärungsprodukten, anderen Gärungsprodukten ja ähnlich. Durch diese Gärung entstehen Stoffe, die konservieren.
Mhm. Frau Burmeister, was haben Sie noch vor mit dem Channel? Also Sie haben jetzt schon 108.000 Follower und kochen ein und geben Tipps. Was sind Ihre Pläne für dieses Projekt?
Also,
noch mehr über den Haufen zu hauen? Also.
Nein, es ist tatsächlich, also ich muss sagen, mir bringt der Channel inzwischen sehr viel Spaß. Am Anfang war es nur eine berufliche Angelegenheit, weil ich die Firma unterstützen wollte. Mhm. Aber es bringt mir sehr viel Spaß, auch wegen der Community, die da entstanden ist. Und ich hätte ja nie gedacht, dass es Leute interessiert. Also wen soll das schon interessieren? Aber ich denke, wir machen einfach so weiter, weil... Ich weiß noch nicht, irgendwann möchte ich gerne mal Bücher schreiben. Ich bin auch nicht mehr die ganz Jüngste. Ich möchte gerne Seminare geben. Da freue ich mich total auf. Allerdings freue ich mich da
besonders. Aber Sie sind, glaube ich, eher für einen Podcast geeignet.
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht.
Zum Beispiel, das wäre doch auch mal was, so zum Thema Einkochen.
Finden also Sie nicht? Hätte ich bestimmt Lust zu.
Aber ich muss nochmal auf den Zucker zurückkommen. Das bewegt mich jetzt. Aber macht Zucker nicht auch eine bessere Farbe? Bei der Erdbeermarmelade zum Beispiel.
Oh, Erdbeermarmelade. Es gibt einen Trick, wie man die Erdbeermarmelade, also Erdbeermarmelade ist schwierig, die wird immer dunkel.
Ja.
Der Zucker, der vermischt natürlich die Erdbeere mehr und macht sie etwas glasiger, wenn man mehr Zucker reinmacht, sodass es dann natürlich weniger Erdbeere drin ist. Das heißt, es kann sein, dass es die Farbe dann etwas besser macht. Trotzdem wird sie braun. Ein ganz großer Trick ist, dass man, bevor man den Zucker in die Erdbeere tut, also Gelierzucker, einen halben Teelöffel Vitamin C reintut. Mhm. Ascorbinsäure ist tatsächlich so ein Antioxidant, dass es tatsächlich die Farbe nach hinten in zumindest ein paar Wochen länger erhält.
Und wir beschäftigen uns jetzt mit Ihren Fragen an unsere Gäste. Stefan Wiegand aus der Dienstags-Direkt-Redaktion ist jetzt bei uns. Was ist denn da reingekommen?
Wir haben ja unter anderem gefragt, wie viel Ihre Ernte aus? Und da haben uns ganz viele Leute geschrieben von Brombeeren, Stachelbeeren, japanischen Himbeeren, Mirabellen, Pfirsichen, Quitten, Da bis in den Oktober rein wird geerntet, was das Zeug hergibt. Und dann haben wir gefragt nach Lieblingsrezepten. Ja. Und da hat uns Heike aus Langebrück geschrieben, aus dem Obst wird Streuselkuchen gemacht und Obst besonders beliebt ist mit Pflaumen und Apfel. Beim Gemüse habe ich Mostrich-Zucchini gemacht und so weiter. Und man möchte auch die Suppenrezepte unseres Radiomoderatoren von Silvio nachkochen, um so ein bisschen mal zu gucken, was da rauskommt. Das macht man übrigens mit der ganzen Hausgemeinschaft dort in Langebrück. Okay. Dann wurde gefragt, der Vorteil von großen oder kleinen Weingärten. Wenn man sonst die Anbaugebiete sieht, sind die meist großflächig angelegt. Und in Sachsen sind das eher kleine Handtücher, auf denen man sich so begibt, jedenfalls verhältnismäßig.
Wir haben ja gesagt, dass Sachsen kleinstes
Weinanbaugebiet ist. Und da ist die Frage, wirkt sich das nicht gut auf die Qualität des Weines aus, wenn kleine Weingärten mit Hand beackert werden können?
Ja, das sind jetzt natürlich zwei Sachen. Einmal die Handbearbeitung und dann die Größe der Weinbergsfläche. Zur Weinbergsfläche ist es so, das ist tatsächlich in Sachsen so typisch. Das sind so manchmal nur so, wir sagen Handtücher, ne? Also kleine, winzig kleine Flächen. Vor allem in den Steillagen, weil die Steillagen ja bei uns hier in Sachsen an den Elbhängen liegen und teilweise eben auch Naturschutzgebiete sind, teilweise aber auch stark besiedelt sind. Der Weinbau ist nach der Reblauskatastrophe so um 1900 ganz stark zurückgegangen. Ist ja kaum noch was übrig geblieben zur DDR-Zeit, 160 Hektar. Jetzt haben wir die 500 Hektar. Das ist wirklich sehr klein. Aber auch die Weinbergsflächen, die ursprünglichen, waren sehr kleinstrukturiert. Das Kleinstrukturierte heißt aber auch, wir haben eben viel Fläche angrenzend an Naturschutzgebiete, aber auch an Gärten. Das ist für uns eher ein Problem, als dass es ein Vorteil ist. Insofern, dass wir viel mit Insektenfraß oder natürlich auch Einschränkungen mit Lautstärke wegen der Nachbarschaft zu tun haben. Das schränkt uns ein bisschen ein und deswegen kann man jetzt nicht von Vorteil sprechen. Aber es ist einfach so, die Gegebenheiten sind da und in den Steillagen. Die Steillagen sind unsere wertvollsten Lagen hier in Sachsen, das muss man sagen, machen insgesamt aber nur 15% aus. Die restlichen Flächen, die meisten sind auch übrigens später erst, nach der, wenn wieder entstanden, neu gepflanzt wurden, teilweise aber auch auf Flächen, die ja vielleicht auch gar nicht früher bepflanzt waren oder zumindest jahrzehntelang nicht bepflanzt waren, vorwiegend auch Ackerflächen oder Hangflächen. Das sind dann eher größere Flächen.
Und Silke aus Torgau hat gefragt, wo schlägt ihr Herz, rot oder weiß?
Also die Weinsorte, ach so.
Ja, weiß wäre dann die Frage. Ne? Beides. Also da kann ich mich nicht entscheiden, genauso wie ich mich auch nicht für eine Rebsorte entscheiden würde oder meinen Lieblingswein. Das ist immer eine situationsbedingte Sache. Meistens habe ich abends immer erstmal Lust auf einen Weißwein und später trinke ich dann einen Rotwein. Also das ist ja das Schöne auch, dass wir die Abwechslung haben.
Und Franziska aus Dresden hat gefragt, wie kann man die Artenvielfalt in den Supermarkt bringen?
Dann müsste man mit den Lebensmitteleinzelhandeln sprechen, die ja schon die Sorten vorgeben. Aber die Märkte bestellen natürlich die Ware, die am meisten gekauft wird. Und dann ist es anscheinend eine klare Kaufentscheidung von den Kunden, die eben sagen, okay, ich bevorzuge jetzt 4, 5 bestimmte Sorten und die anderen kaufe ich aus gewissen Gründen nicht. Und dann wird sich eben darauf konzentriert. Wenn man jetzt wirklich spezielle Sorten haben will, alte Sorten haben will, dann geht man in die Hofläden. Da werden auch ältere Sorten mit angeboten.
Also zu den Direktvermarktern.
Zu den Direktvermarktern. Es gibt auch Selbstpflücken und da hat man dann wirklich die Chance, auch mal besondere Sorten zu finden.
Okay, danke für den Moment, Stefan. Wenn Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie gerne noch an. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Herr Schwarz, ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Es war Anfang der 90er Jahre. Da kam ein Kommilitone aus Sachsen ganz glücklich mit einer Flasche Weißwein aus Meißen zurück ins Wohnheim. Und wir haben den alle probiert und ich weiß noch, das war der sauerste Wein, den ich bis dahin getrunken habe. Und wir sind danach sofort wieder umgestiegen auf süßen italienischen Rotwein. war Anfang der 90er Jahre.
Wenn Sie sagen Anfang der 90er, bin ich beruhigt, ich bin erst 96.
Genau, nach Sachsen gekommen. Es war Anfang der 90er Jahre und seitdem hat sich natürlich viel getan. Wie würden Sie die Entwicklung der Weine so mit Worten beschreiben? Das ist immer schwer, aber...
Ja, aber das hat sich grundlegend geändert, glaube ich. denn Anfang der 90er Jahre, da war ja noch gar keine richtige Infrastruktur für den Weinbau vorhanden. Wir wissen, in DDR-Zeiten war der Wein kaum erhältlich und es wurde sehr viel improvisiert, weil es natürlich keine Spezialmaschinen gab und das auch größtenteils von Hobbywinzern betrieben wurde.
Improvisiert ist ein schönes Wort.
Ja, klar, aber sicherlich wurde da auch ernsthaft guter Wein gemacht, gar keine Frage, aber der Charakter war sicherlich auch anders. Jetzt kommt natürlich noch dazu der Klimawandel, die Klimaverschiebung. Wir sind eben ein nördliches Anbaugebiet und noch dazu kontinental geprägt mit kalten Nächten, heißen Tagen, aber auch die Winter sind sehr kalt. Die Vegetationszeit ist etwas verkürzter. Aber der Klimawandel, der hat es jetzt einfach möglich gemacht, dass hier bei uns eben auch die Weine, die Trauben erstmal vollkommen ausreifen können. Das war sicherlich in den 70er, 80er Jahren wahrscheinlich nur in jedem zweiten oder vielleicht nur in jedem dritten Jahr überhaupt der Fall. Deswegen gab es natürlich auch mehr saure Weine. Mhm. Das hat sich jetzt natürlich geändert, aber auch die Anbautechniken haben sich verbessert und das Wissen über den Anbau und auch über den Ausbau der Weine, das hat sich grundlegend geändert.
Frau Geißler, Sie waren einige Monate bei italienischen Kollegen sozusagen unterwegs und haben denen mal auf die Finger geschaut. Was haben Sie da an Erfahrungswerten mitgenommen, wo Sie sagen, das können wir ja auch in Sachsen?
Also ich muss mal dazu sagen, dass ich vorher zwar gerne Wein getrunken habe, aber jetzt noch nicht in der Praxis stand. Mhm. Nach Italien bin ich gegangen, um so eine Art Praktikum zu machen. Also es fing an mit der Weinlese im Spätsommer und ging bis Ostern in etwa. Deshalb war für mich eigentlich alles neu, was ich dort gelernt habe. Mhm. Aber was ich mitgebracht habe, was wir dann ausprobiert haben zu Hause, ist ein Süßwein. Der heißt dort in der Toskana Vin Santo. Mhm. Und man pflückt die Trauben reif, legt sie dann auf den Dachboden, auf Matten, um sie weiter zu trocknen, um einen Süßwein zu produzieren. Mhm. Es ist so halb gelungen.
aber was haben Sie an Know-how noch mitgebracht? Also wo Sie sagen, das ist wirklich nützlich, auch für uns hier, da können wir uns weiterentwickeln.
Es war sicherlich nochmal interessant zu sehen, wie dort die Holzfässer benutzt werden für den Rotwein. Aber da habe ich ja als Mann einen super Experten.
Ach so, da macht Ihnen auch ein Italiener nichts mehr vor, Herr Schwarz. Nee. Gehen Sie ruhig ein bisschen näher ran.
Wir lernen ja immer dazu.
Ja, okay.
Und es ist immer schön, im Ausland dann auch mal zu gucken, was die Kollegen machen und den Erfahrungsschatz dann eben auch nochmal aufzubessern.
Mal ganz im Ernst, wie verkauft sich denn der sächsische Wein mittlerweile und wohin und kann man damit seine Miete bezahlen?
Also wir verkaufen überwiegend regional, das heißt Großraum Sachsen, Großraum Osten. Mhm. Das ist der überwiegende Teil im Fachhandel, in der Gastronomie, aber auch an den Endkunden. Mhm. Wir sind immer bemüht, aus dem Osten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hinauszukommen, weil es einfach auch eine Sicherheit gibt, wenn man verschiedene Vermarktungsorte hat. Mhm. Aber Deutschland ist definitiv der Schwerpunkt. Ich muss gerade dran denken, dass wir jetzt am Wochenende das Weinfest in Meißen und in Radebeul hatten, wo man wieder sehen konnte, dass die Einheimischen doch den Weinbau stark unterstützen. Mhm. Also es wurde ordentlich getrunken.
Man muss ja auch immer anmerken, dass der sächsische Wein auch nicht der günstigste ist, ne? Also was ich so sehe.
Das ist schwer zu sagen, weil es gibt Wein, der kostet in den Discountern 2,99. Da fängt es an, vielleicht sogar noch drunter. Und im Fachhandel kann ich Weine für 50 oder 100 Euro kaufen.
Mhm. Liegen Sie?
Wir fangen an mit 13 Euro und das geht bis so 55, 60 Euro die Flasche. Mhm. Das sind natürlich die Spitzen. Im Schnitt liegen wir so um die 20 bis 30 Euro. Das ist eigentlich so vor allem für die Steillagenweine.
Oder?
Ja, es sind die Steillagenweine damit. Und das ist ja, wie wir das vorhin gesagt haben, Handarbeit. Und zwar wirklich schwere Handarbeit. Mhm. Und was noch dazu kommt, die Erträge in den Steillagen, besonders gute Weinbergslagen, natürlich auch, aber die Erträge sind eben sehr, sehr gering. Die sind nur ein Bruchteil von dem, was ich zum Beispiel in einer, sagen wir mal, Hanglage oder in einer Ebene auf einem schweren Boden ernte, weil da können die Weinreben viel mehr tragen. Aber die Ausreifung ist dann natürlich nicht mehr dieselbe.
Aber Sie können von Weinbau leben, sonst wären Sie nicht mehr hier, ne?
Ja, so gesehen, ja. Wir betreiben jetzt unser eigenes Weingut seit 2013 und wir leben noch als Weingut. Und sicherlich ist es nicht ganz einfach, weil wir müssen schon höhere Preise erzielen, sogar höhere als im Schnitt in Sachsen, die ja eben auch schon etwas höher sind. Liegt übrigens daran auch, dass in Sachsen die Durchschnittserträge verglichen mit anderen Anbaugebieten deutlich niedriger sind. Das hat wiederum mit dem Klima auch zu tun. In den Steillagen natürlich noch niedriger und deswegen sind unsere Preise da eben noch gehobener, aber es sind eben auch besondere Weine. Das sind einzigartige Weine, die man auch lange lagern kann. Und das, also vielen, vielen Menschen ist es das eben auch wert.
Ich höre jetzt so raus, wegen der Hanglage, dass es auch keine großen Expansionsmöglichkeiten zu geben scheint.
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, weil hier eben auch alles schon sehr stark besiedelt ist und die weinbautauglichen Lagen, die also wirklich sehr gut geeignet sind für den Weinbau, die sind rar, die muss man natürlich erstmal haben. Und dann gibt es eben natürlich auch den Schutz des Anbaugebietes. Wir sorgen eben auch dafür, dass die Marke sächsischer Wein, wenn ich das mal als Marke ausdrücken darf, Qualitätswein Sachsen vor allem, eben sich nicht beliebig ausweiten kann, weil wir wollen nicht, dass in minderwertigen Lagen, was vielleicht inzwischen durch die Klimaverschiebung schon möglich ist, dass dort Weinanbau betrieben wird, um eben diese Weinbaufläche unnötig aufzublähen, weil die Gefahr eben auch da ist, dass die Qualität dann nach unten geht und damit der Preis, den wir ja unbedingt halten wollen, damit wir auch weiterhin überleben können, dass der gehalten wird. Das ist sehr wichtig für uns.
Wie funktioniert Ihr Vertrieb? Machen Sie viel online oder sind Sie auch gut im Einzelhandel vertreten? Wie teilt sich das bei Ihnen auf?
Ja, also wir haben einen Online-Shop, einen eigenen, natürlich mit einer Website dazu. Da geht schon inzwischen einiges, aber wir machen eben, wir haben auch Fachhändler und eben dann den Direktverkauf. Natürlich auch die Gastronomie hier regional, ganz, ganz wichtig. Ja, seit Corona leider stark eingebrochen. Das ist schwieriger, gerade für den höherpreisigen Wein kommt noch dazu eben so ein bisschen die wirtschaftliche Unsicherheit, auch seit dem Ukraine-Krieg und der wirtschaftlichen Rezession, kann man schon sagen. Das spüren wir alle, das ist ganz klar. Aber wichtig ist für uns vor allem Fachhandel, aber auch der Direktverkauf wird immer wichtiger. Und dazu machen wir eben auch besuchen wir viele Weinmessen eben auch überregional. Deswegen, was Grit ja auch schon vorhin sagte, der überregionale Vertrieb ist sehr wichtig für uns, weil hier in der Region regional jetzt Weine für 30 Euro oder mehr abzusetzen, das ist begrenzt.
Was sagen die großen Weinbauern in Rheinhessen, wenn sie auf sächsische Weine angesprochen werden? Fühlen sie sich ernst genommen oder haben sie noch das Gefühl, dass die sagen, ach komm, lass die nur machen, die Kleinen da in Sachsen?
Ja, die Weinbauer, die kennen uns inzwischen, weil wir sind ja auch im VDP, im Verband der Deutschen Prädikatsweingüter, und wir haben da unsere Kontakte zu anderen Weinbaugebieten und den Winzern. Interessant ist natürlich auf den Weinmessen, dass viele Endverbraucher gar nicht wissen, dass in Sachsen überhaupt Wein gemacht wird. Mhm. Meißen, Porzellan, ja, wissen die, aber Wein, das ist immer noch erstaunlich. Wir waren auf so vielen Weinmessen in Düsseldorf, in Frankfurt, in Mainz, Wiesbaden und reden uns seit 20, 30 Jahren inzwischen den Mund fusselig, um Sachsen bekannt zu machen. Ja. Erstaunlich.
Es schreit nach einer Kampagne, oder?
Ja, ja, genau. Das hatten wir jetzt sogar im VDP. Da gab es so eine kleine Kampagne, aber der VDP ist natürlich jetzt größenmäßig auch ein bisschen begrenzt. Aber solche Sachen sind sehr wichtig. Deswegen sind wir auf diesen Messen auch immer mit dabei, machen Werbung und versuchen eben, die Leute hierher zu bringen, hierher zu locken, um eben eben auch nicht nur den Weinbau, sondern eben auch den Tourismus anzukurbeln, weil das ja hier alles miteinander zusammenhängt.
Schöne Weinverkostung.
Ne? Weinverkostung machen wir regelmäßig.
Ja. Erst ins Porzellanmuseum und genau, dann zur
Weinverkostung.
Genau, das
kann man gut kombinieren.
Ja, ja,
klar,
stimmt.
Sächsische Schweiz, Dresden, das ist alles sehr attraktiv.
Ja. Klingt sehr gemütlich, auf alle Fälle. Sollten Sie nicht außer Acht lassen. Frau Kaps, wie sieht es mit dem Obst aus Sachsen aus? Wie gern wird es wo gekauft?
Also das sächsische Obst wird schon größtenteils auch in Sachsen verkauft. Das geht dann maximal noch in den anliegenden Bundesländern, wird es noch verteilt. Man muss einfach auch betrachten, wir haben gerade bei Äpfeln einen Selbstversorgungsgrad in Sachsen von 60%. Da sind wir schon ganz gut, aber das heißt eben auch 40% kommen irgendwo anders her. Mhm. Schauen wir mal auf die Erdbeeren, da haben wir einen Selbstversorgungsgrad von 10%. Und das ist natürlich ziemlich traurig, weil ja schon Potenzial da wäre, das zu steigern. Von daher bleibt die Ware dann schon größtenteils hier in Bundesland.
Aber wenn man sich als Kunde manchmal das Etikett genauer anschaut, Herkunft Neuseeland oder Herkunft Südtirol, da müsste doch eigentlich noch Luft nach oben sein, dass man sagt, die drängen wir noch ein bisschen raus, weil bei uns sind die Wege kürzer und es ist günstiger.
Das stimmt, das würde man meinen, es ist günstiger, aber das ist anscheinend doch nicht so, weil eben auch ganz andere Produktionsverfahren, ganz andere Mindestlohn, ganz andere Rahmenbedingungen in anderen Ländern sind. Also wir sehen da jetzt zum Beispiel Polen ist im Grunde mit einer unserer größten Konkurrenten. Wenn der eine gute Apfelernte hätte, dann überschwemmt der quasi Deutschland, würde ich mal so lapidar sagen. Und es besteht auch eine ganz große Diskrepanz zwischen diesem Kundenwunsch, der geäußert wird, natürlich bio, regional, wollen wir alles, und dem tatsächlichen Kaufverhalten. Also dieser Blick aufs Etikett findet leider nicht so oft statt, wie es dann...
Oder ein Fleisch wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich, also ne? Also die Kaufentscheidung sieht dann doch ein bisschen anders aus. Die entscheidet sich dann oft nach dem Preis, wo eben vielleicht die polnische Ware günstiger ist als die deutsche Ware, weil eben die einen ganz anderen Mindestlohn haben, ganz andere Rahmenbedingungen, ganz andere Förderungen. Und das ist natürlich dann schwierig, weil die deutsche Ware oder die sächsische Ware dann gar nicht so vermarktet wird. Und wir sind ja darauf angewiesen, dass das einfach gekauft wird, wenn wir das produzieren, beziehungsweise müssen wir das Gleichgewicht halten, dass wir jetzt keine Überproduktion haben, die dann in unseren Lagern vergammelt. Mhm. Genau, also deshalb müssen wir uns immer sehr danach richten, was kauft der Kunde jetzt wirklich. Und da ist echt eine Diskrepanz zwischen dem, was gewünscht ist und dem, was tatsächlich gekauft wird.
Wie ist das bei Ihnen persönlich?
Ja, naja, ich sitze ja direkt an der Quelle, also ich kriege dir das Obst also direkt von den Obstbauern dann geholt. Also
gar nicht im Supermarkt kaufen. Nee,
richtig. Also wir haben auch
aber merken Sie manchmal, dass Sie vielleicht als Privatperson anders agieren, als Sie das vielleicht beruflich machen?
Total, auf jeden Fall. Also was ich merke...
Kaufen
was
Sie auch, immer Bio, obwohl Sie... Also
nee, ich kaufe nicht immer Bio. Also ich achte da schon drauf, also gerade bei der Milch, da achte ich immer auf Weidemilch, wenn es wichtig ist, und auf so spezielle Sachen, da achte ich drauf. Aber ich finde jetzt Bio gar nicht die oberste Prämisse, sondern eher das Regionale ist mir jetzt wichtiger. Aber wie gesagt, beim Obst bin ich da eigentlich ganz gut versorgt. Und man kann, glaube ich, auch niemandem wirklich einen Vorwurf machen, dass jetzt die Friseurin, der Dachdecker und so weiter jetzt gar nicht so drinstecken in der Lebensmittelproduktion. Das ist einfach unsere Gesellschaft. Wir sind da sehr gespalten aufgestellt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man Haare schneidet oder wie man mein Auto repariert. Aber ich würde mir auch nicht anmaßen, dem Kfz-Mechaniker zu sagen, wie er meinen Keilriemen zu wechseln hat. Und das ist tatsächlich was, was ich mir für unsere Obstbauern wünschen würde, dass wieder vertraut wird auf die Expertise, die die Obstbauern haben, auf den Sachverstand, auf natürlich den Wunsch, die Umwelt zu erhalten. Also ich finde, da wird immer sehr viel reingeredet, so mit einem gefährlichen Halbwissen. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, die Wertschätzung für die Obstbauern und einfach darauf zu vertrauen, dass dieser Berufsstand eine fundierte Ausbildung hat, Fachwissen hat und tatsächlich ordnungsgemäß mit den Flächen und mit den Lebensmitteln umgeht.
Also Frau Burmeister, wie ist es bei Ihnen?
Na, da würde ich ja gerne mal was zu sagen, weil das ist, glaube ich, etwas, was mich auch bei meinem Kanal sehr beschäftigt. Denn mein Herz schlägt mit Direktvermarktern und ich muss ehrlich sagen, die Wertschätzung für diese ganzen Dinge, das heißt, selbst mal Obst zu verarbeiten und auch auf die Expertise der Leute zu hören, zum Beispiel, wenn ich sage, ja, es muss alles billig sein. Ja, wir wissen, es ist eine Diskrepanz da, was die Leute letztlich kaufen, wie viel Geld sie wirklich gewillt sind auszugeben. Aber ich denke, dass eine Menge Herausforderung darin ist, dass das Bewusstsein der Menschen etwas zu erhöhen. Und ich muss ehrlich sagen, dass mit dem Kanal, was mich daran besonders interessiert, ist, dass ich gefunden habe, dass Leute tatsächlich zuhören. Es macht einen Unterschied, ob man zum Beispiel mal erzählt, was die Obstbauern wissen. Nur die Kanäle, ich denke, dass wenn es egal ob es um Wein aus Sachsen geht oder.
Sie machen jetzt einfach alle einen Podcast, verstehen Sie?
Naja, es muss ja dann auch Leute geben, die zuhören. Aber es ist tatsächlich, ich glaube, wenn wir über Herausforderungen sprechen, ich glaube, diese Informationspolitik und auch diese pauschalen Dinger mal.
Also es ist Kommunikation, weil Sie sind sich ja schon darüber im Klaren, dass es eigentlich eine Kampagne braucht, um den sächsischen Wein bekannter zu machen. Wie ist das, wenn Sie zu Hause sind, trinken Sie immer Ihren eigenen Wein?
Nein, natürlich nicht. Nein, wir trinken nicht nur unseren eigenen, wir trinken auch, das ist ganz klar wichtig für uns, aus anderen Regionen von Kollegen. Natürlich müssen wir gucken, wie sind die Produkte im Vergleich zu unseren. Da muss man ja Benchmarks haben, Maßstäbe haben, das ist ganz klar. Ich erwarte auch nicht, dass jeder Weinliebhaber, wenn er hier in Sachsen ist, dann nur sächsischen Wein trinkt. Das wäre natürlich Blödsinn. Aber trotzdem ist diese Regionalität oder die regionale Vermarktung sehr wichtig. Und ich denke, die ist berechtigt natürlich, weil man unterstützt damit einerseits die Bauern, die Winzer, die Produzenten, aber auf der anderen Seite hat das natürlich auch ein gewisses Flair, dieses Bewusstsein aus der Region, eben das Produkt zu konsumieren.
Ich habe mir gerade vorgenommen, dass ich zur nächsten Party, zu der ich gehe, meine Flasche sächsischen Wein aus Meißen mitbringe. Okay. Das nehme ich mal. Ich bin gespannt, welche Sorte ich erwische. So, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie heute da waren. Die nächste neue Podcast-Folge von MDR Sachsen dienstags direkt dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was ganz anderes. Zum Beispiel den Sonntagsbrunch. Promi-Gespräche von MDR Sachsen überall, wo es Podcasts gibt und auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Bei uns gibt's einen fliegenden Besen. Steht hier in der Ecke. Ein Zauberbuch.
Was ich immer gut drauf habe.
Hey, Pfoten weg, das ist meins.
Und verrückte Erfindungen.
Vom Hopsestuhl über die Nebelabsaugmaschine.
Bis hin zum springenden Ranzen.
Es gibt nichts, was es bei uns nicht gibt. Krümel der Podcast.
Für alle kleinen Großen.
Und alle großen kleinen.
Wo Zauberbücher und fliegende Besen ganz normal sind.
Von MDR Sachsen für alle Krümel.
Krümelgeschichten in der ARD Audiothek.